Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Hellmeier, das Projekt Nord Stream 2 ist ja jetzt tatsächlich fertiggestellt. Es gab enormen politischen Druck und enorme Streitigkeiten auf höchster politischer Ebene, was bei einem privatwirtschaftlichen Projekt ja recht untypisch ist. Warum war das so?
Es war so, weil wir eine Auseinandersetzung in der Welt haben um Machtanteile und das beschäftigt uns mindestens schon seit 10 Jahren, mindestens aber bezüglich Russland seit 2014, Ukraine. Es, aus der Wirtschaftspolitik wurde seitens insbesondere der Vereinigten Staaten ein Politikum gemacht, obwohl dieses Wirtschaftsprojekt gar nichts mit Politik zu tun hat. Mehr noch, was für mich eben sehr irritierend ist, auch als Bundesbürger, ist die Tatsache, dass offensichtlich US-Recht extraterritorial angewendet wird oder werden sollte. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr froh, dass dieses Projekt jetzt erfolgreich zu Ende geführt ist, dass wir also hier diesem Ansinnen seitens der USA, seitens Deutschlands nicht entsprochen haben. Aber erlauben Sie mir das an dieser Stelle. Es ist schon irritierend, dass einige unserer europäischen Länder, mit denen wir in der EU und der Eurozone verbunden sind, hier eine Haltung an der Seite der USA eingenommen haben. Das wirft sehr viele Fragen auf.
Sie sprechen jetzt von Vorteilen für Deutschland. Was für Vorteile waren das denn oder sind das noch immer? Vielleicht sollte man das in Erinnerung rufen. Wozu ist dieses Projekt überhaupt gedacht?
Dieses Projekt dient der Diversifizierung des Bedarfs, den wir an Erdgas haben werden, allen voran vor dem Hintergrund, dass wir in Großbritannien, Norwegen, in den Niederlanden Erdgasreserven aufbrauchen. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass dieser Bedarf vorhanden ist. Und vor diesem Hintergrund macht es absolut Sinn, auch jetzt übrigens, weil unsere Lager sind relativ leer, vor dem Hintergrund der Herbst- und Wintersaison, dass dieses Projekt jetzt umgesetzt wird. Und mehr noch, es ist doch nicht nur ein Projekt, das deutschen Interessen dient, sondern über diese Einspeisung, über Nord Stream 2 und Nord Stream 1 ist voll ausgelastet, schaffen wir Energiesicherheit für Gesamteuropa. Und darum geht es. Es ist nicht hier deutsche Egozentrik, sondern es ist verantwortungsvolles deutsches und europäisches Handeln, auch in der Frage der potenziellen weiteren bilateralen Beziehungen zu Russland. Denn die sind wichtig. Russland ist ein Teil Europas und steht nicht davor.
Aber wie war es dann möglich, dass die USA so einen Druck überhaupt aufbauen konnten?
Mein Eindruck ist, dass der Druck der USA sehr stark damit zusammenhängt, dass man erkennt, dass die Welt multilateraler wird. Und da möchte man eben diejenigen, die am stärksten aufgestellt sind, und das sind China und Russland, treffen. Man will damit auch in meinen Augen verhindern, dass dieser Wirtschaftsraum, den Herr Putin einmal im Bundestag erwähnte, von Lissabon bis Vladivostok, dass dieser Wirtschaftsraum entsteht. Warum hat man in den USA kein Interesse? Man hat kein Interesse, weil dann etwas zusammenwächst, was eine sehr hohe positive Dynamik entwickeln würde. Wir haben in Kontinentaleuropa immer noch sehr stark einen technologischen Vorsprung in vielen Feldern. Der wird geringer, aber er ist noch vorhanden. Russland hat alle Rohstoffe und hat sich übrigens dramatisch seit 2014 auch selbst entwickelt. Das muss man hier an dieser Stelle auch konstatieren. Aber mehr noch, wenn wir China noch dazu nehmen mit dem Aufbau der Belt and Road Initiative, dann wird dort Humankapital, also auch potenzielle Nachfrage geschaffen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Europa wächst mit Russland und diesem euroasiatischen Raum zusammen. Dann ist das eine Erfolgsgeschichte, die am Ende Machtfragen aus Sicht der USA aufwirft. Und darum geht es in meinen Augen eben dann implizit im Rahmen eines Stellvertreterkriegs auch hier bei dem Thema Nord Stream 2 bei den USA.
Ich glaube, was hier viele überrascht hat, auch viele Medienvertreter, war, dass die deutsche Politik in dieser Frage tatsächlich hinter diesem Projekt stand, über diese ganze Zeit, auch Angela Merkel. Warum war das so? Was glauben Sie?
Ich glaube, dass man in Berlin genau wusste und auch weiterhin weiß, dass die Beziehung zu Russland von elementarer Bedeutung ist. Und wenn man in diesem Fall Nord Stream 2 einknickte, dass man also in eine bilaterale wirtschaftliche Vereinbarung eingreift aufgrund einer Intervention eines dritten Landes, dann hätte Deutschland vor seiner eigenen Bevölkerung das Rückgrat verloren. Und das geht nicht. Das ist der eine Punkt. Es gibt eine zweite Ebene. Wir wissen, dass für den deutschen Industriestandort, der ohnehin schon die höchsten Energiepreise der westlichen Welt bezahlt, mindestens aber die Energiesicherheit in der Versorgung elementar ist, um diesen Standort überhaupt in die Zukunft führen zu können. Und ich sagte schon, wir haben perspektivisch Angebotsengpässe bei Erdgas. Und von daher ist es wichtig, lebenswichtig für uns, dass wir diversifiziert aufgestellt sind und alle Möglichkeiten, insbesondere auch unter preislichen Gesichtspunkten, nutzen, um diesem Hochenergiepreisland Deutschland ein Stück weit durch sinnstiftende Importe hier aus Russland, die übrigens immer vertragstreu waren, selbst in den schärfsten Krisen während des Kalten Krieges, dass man darüber eben hier seinen Produktmix aufbaut und gleichzeitig flexibel bleibt über Terminals, was dann eben auch flüssiges, verflüssigtes, gekühltes Erdgas anbetrifft.
Was sagen Sie denn zu den Kritikpunkten, die es ja gibt? Der Hauptkritikpunkt ist ja, dass die Ukraine und Polen dann vom europäischen Gasmarkt eventuell verdrängt werden, dass Russland hier einen klaren Vorteil gewinnt. Und es ist auch die Rede von Erpressung seitens Russland. Was sagen Sie dazu?
Mein Eindruck ist eher, dass man uns seitens der Ukraine und Polen erpresst. Fakt ist, dass die Ukraine gedroht hat, die Durchleitung des Gases nach Westeuropa zu unterbinden aus eigenen Interessen. Fakt ist, dass die Wartung dieser Anlagen sehr zu wünschen übrig lässt und damit Risiken in der Grundversorgung mit sich bringt. Fakt ist, dass die Ukraine das korrupteste Land ist, das wir hier im europäischen Raum haben. Und die Forderung, die man stellt und sich, indem man sich auch an die Seiten der USA stellt, ist darüber hinaus ein diplomatischer Affront gegen Deutschland. Ich bin dafür, dass die Ukraine hier nicht abgeschnitten wird. Aber wer sich so gegen seine Kunden verhält und auch gegenüber dem Lieferanten Russland und gleichzeitig noch erwartet, dafür belohnt zu werden, nimmt eine intellektuell mutige Position ein. Und bisweilen ist manchmal auch Demut vor den normativ faktischen und der Realität hilfreich, um sinnstiftende Politik zu leben und umzusetzen.
Wie könnte es denn sichergestellt werden, dass die Ukraine nicht abgeschnitten wird? Es gibt ja einen Transitvertrag, der 2024 ausläuft zwischen Russland und der Ukraine. Da pocht jetzt auch Angela Merkel drauf, dass er jetzt schon auf jeden Fall verlängert werden muss. Ist es der einzige Weg? Gibt es noch andere Wege? Was sagen Sie zu diesem Vertrag?
Es gibt noch andere Wege. Haben wir hier nicht eine Situation, wenn Frau Merkel oder der Westen darauf pocht, dass hier ein bilateraler Vertrag zwischen Russland und der Ukraine geschlossen werden muss oder fortgesetzt werden muss? Ist das nicht an sich genau dasselbe, als wenn die USA bei uns intervenieren und sagen, baut Nord Stream 2 nicht? Wir haben hier eine Souveränität von Staaten. Und es geht am Ende zwischen Kiew und Moskau darum, einen Modus operandi zu finden, um diese Lieferungen zu gewährleisten. Und da kann die Ukraine nicht nur Forderer sein, sondern an sich ist die Ukraine Bittsteller. Und wenn man etwas möchte, dann muss man ein Verhalten an den Tag legen, der dem Möchten auch eine Realitätschance einräumt. Ich wünsche der Ukraine und Russland, dass man im Normandie-Format weiterkommt und eine Annäherung stattfindet, die diskriminierendes Handeln auf allen Seiten, und dabei schaue ich auch auf Kiew, verhindern hilft. Wenn das der Fall ist, sehe ich gute Chancen, dass ein neuer Transitvertrag ab 2024 Raum greifen kann.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Druck und dieser Druck wird ja jetzt höchstwahrscheinlich nicht weg sein. Also das letzte Rohr ist jetzt zwar verschweißt, aber die Inbetriebnahme steht noch bevor. Die Inbetriebnahme wollen die USA und die Ukraine eventuell irgendwie verhindern oder die Gaslieferungen sollen gedrosselt werden, wenn Russland bestimmte Forderungen nicht erfüllt. Als wie realistisch schätzen Sie das ein, dass die Inbetriebnahme verhindert wird?
Also ich sehe die Inbetriebnahme als unkritisch an, weil das kein politischer Prozess, sondern ein administrativer Prozess ist. Der politische Prozess ist abgeschlossen. Hier haben wir einen administrativen Prozess, dass man potenzielle Erdgaslieferungen perspektivisch bei Fehlverhalten Russlands aus Sichtweise des Westens hier reduzieren will, nehme ich zur Kenntnis. Am Ende des Tages, im Hinblick auf die Perspektiven der Grundversorgung, sehe ich die Notwendigkeit, dass man hier ein Modus vivendi schafft. Und ich sehe auch nicht notwendigerweise latent eine Fortsetzung des Auseinanderlebens mit Russland, sondern ich bin sehr hoffnungsfroh, dass insbesondere auch das geopolitische Verhalten der USA in den letzten 20 Jahren in Europa und in Berlin zu einer Neubesinnung führt. Und erkennbar ist das in diversen Aktivitäten der Europäischen Union, dass eine selbstständigere Außenpolitik, die den eigenen Interessen dient, Raum greift. Und unter diesen Umständen bin ich recht zuversichtlich, dass das Verhältnis zwischen Moskau und Europa, Kontinentaleuropa, bewusst Kontinentaleuropa, positives Potenzial hat.
Herr Hellmeier, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.